Israelische Kampfflieger hätten die Schallmauer durchbrochen über Beirut, der Hauptstadt des Libanon. Das haben libanesische Medien kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts berichtet. Die Meldung ist ein weiteres, aber sehr starkes Indiz dafür, dass ein Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Organisation kurz bevorsteht. Beide Seiten haben sich laut einer Analyse seit dem 7. Oktober 2023 mit mehr als 7000 Angriffen überzogen, die meisten davon an ihrer gemeinsamen Grenze. Die Folge ist, auf beiden Seiten mussten mehrere 10.000 Menschen ihre Heimat verlassen, hunderte Zivilisten, israelische Soldaten und Kämpfer der Hisbollah fielen den Attacken zum Opfer. Aber ein Krieg ist das noch nicht. Wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, wer den Krieg vielleicht noch verhindern kann und was das auch für Mitteleuropa bedeuten könnte, darüber kann ich jetzt sprechen mit Dr. Guido Steinberg, Wissenschaftler aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Steinberg, nochmal in wenigen Sätzen. Die Hisbollah ist eine...
Die Hisbollah ist zunächst einmal eine islamistische Organisation, die als terroristische Organisation gelistet ist in der westlichen Welt, die aber auch eine politische Partei ist, die in der libanesischen Politik so eine Art Vetorecht innehat seit dem Jahr 2008. Und sie ist eine soziale Bewegung und sie vertritt sehr viele der südlibanesischen und ostlibanesischen Schiiten, so etwa seit den 1980er Jahren. Die Hisbollah besteht seit dem Jahr 1982.
Sie wurde gegründet damals. Warum?
Die Hisbollah wurde im libanesischen Bürgerkrieg gegründet und sie ist entstanden aus der Mobilisierung von jungen Schiiten in den 70er und 80er Jahren. Zunächst einmal, um die historische Marginalisierung der Schiiten im Südlibanon zu beenden, dann aber auch, um sich der israelischen Besatzung des Südlibanon entgegenzustellen. Im Jahr 1982 können wir beobachten, dass eine ganze Reihe von etwas kleineren Gruppen, die sich an der Ideologie des iranischen Revolutionsführers Khomeini orientierte, zusammenschloss. Und dieser Zusammenschluss, der wurde damals organisiert von iranischen Revolutionsgarden, also revolutionärem ideologischem Militär der Islamischen Republik, die im Libanon stationiert waren. Und das Ziel war damals, mit Hilfe dieser neu gegründeten Organisation, die sich ab 1985 Hisbollah nannte, die Israelis im Südlibanon zu bekämpfen. Vielleicht noch einmal zurück. Die Israelis haben 1982 eine große Invasion des Südlibanon gestartet, um sich der Angriffe palästinensischer Gruppen zu erwehren, die damals schon Raketen auf Nordisrael geschossen haben und sind dort bis ins Jahr 2000 geblieben.
Und Hisbollah heißt?
Hisbollah heißt die Partei Gottes. Es ist eine islamistische Organisation, die sich an der Ideologie der Islamischen Republik Iran orientiert und die auch den obersten Führer der Islamischen Republik als ihr geistiges und politisches Oberhaupt anerkennt. Das war zuerst der Revolutionsführer Khomeini, das ist heute der oberste Führer Ali Khamenei.
Wie das zusammenhängt und welche Folgen das möglicherweise auch noch hat für das Verhältnis Irans zu Israel, dazu kommen wir auch gleich im weiteren Verlauf dieser Folge noch. Lassen Sie uns aber noch kurz auf die aktuellen Ereignisse gucken. Ich habe schon das Überfliegen der israelischen Luftwaffe über dem Luftraum des Libanon angesprochen. Welche Vorfälle gab es denn noch zuletzt zwischen Kämpfern der Hisbollah und dem israelischen Militär?
Nun, es gab vor allem eine Eskalation in den vergangenen Wochen, in deren Verlauf zunächst einmal die Hisbollah in einem begrenzten Rahmen Flugkörper auf Nordisrael abgeschossen hat, dabei unter anderem israelisches Militär getötet hat. Und vor allem hat es einen Überflug einer Drohne der Hisbollah über Haifa gegeben, der von den Israelis nicht entdeckt wurde. Und die Hisbollah hat dann im Juni ein wirklich viel beachtetes Video, das von dieser Drohne aufgenommen wurde, gezeigt, um damit den Israelis zu demonstrieren, wie verwundbar sie sind. Und ich denke, das war auch der unmittelbare Grund dafür, dass die Israelis jetzt noch einmal Drohgebärden gewählt haben, wie den Überflug über Beirut. Letzten Endes sehen wir aber den fast stetigen Beschuss durch Flugkörper der Hisbollah. Das sind schon einmal Drohnen, das sind kleinkalibrige Raketen, die so einige Dutzend Kilometer nach Israel hineingeschossen werden. Ja. Also gar nicht so weit, wie die Hisbollah das eigentlich kann. Und auf der anderen Seite sehen wir israelischen Beschuss entweder durch die Luftwaffe oder auch durch Drohnen. Und auch da haben wir beobachten können, dass vor allem viel Hisbollah-Personal getötet wurde, darunter mehrere wichtige Anführer.
Eine US-amerikanische NGO hat Satellitenbilder analysiert und auch natürlich Zeitungsberichte, Medienberichte und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Israel für 5-mal so viele Attacken verantwortlich ist wie Hisbollah. Was dazu führt, dass ungefähr 60% der Häuser in den libanesischen Grenzgemeinden beschädigt oder komplett zerstört sind. Und was auch interessant ist, dass durch viele Raketenbeschuss beispielsweise viele Waldbrände entstanden sind. Welche Folgen hat das für die Menschen vor Ort und welchen Zweck hat das alles?
Ja, zunächst einmal stimmt es, dass die Israelis ganz schlicht überlegene Fähigkeiten haben und deswegen auch öfter angreifen können als die Hisbollah. Und vielleicht kommt auch noch ein politisches Motiv hinzu, weil der bei der Hisbollah doch ganz klar ist, dass sie keinen größeren Krieg will, während das auf israelischer Seite zumindest nicht für alle politischen Akteure gilt. Die Situation allerdings an der Grenze, die ist tatsächlich auf beiden Seiten katastrophal. Man geht davon aus, dass über 100.000 Libanesen an der Südgrenze mittlerweile geflohen sind oder evakuiert wurden. Auf israelischer Seite spricht man meist so von zwischen 60.000 und 90.000 Menschen. Aber die Situation ist auf beiden Seiten unhaltbar geworden. Und ich glaube auch, dass man darauf hinweisen muss, dass das hier etwas ganz Neues ist. Es hat sich in den letzten Jahren so eine Art Gleichgewicht des Schreckens durchgesetzt. Mhm. Die Hisbollah und die Israelis haben sich gegenseitig nur sehr verhalten angegriffen. Die Israelis haben beispielsweise, wenn sie Hisbollah-Konvois mit Waffen angegriffen haben in Syrien, peinlichst genau darauf geachtet, dass sie dabei kein Hisbollah-Personal töten, weil ansonsten die Hisbollah gewarnt hatte, dass sie israelisches Territorium angreift. Und diese stillschweigende Übereinkunft des letzten Jahrzehnts, die ist durch die Hisbollah-Angriffe vom 8. Oktober, die Hisbollah hat also angefangen in diesem Fall, außer Kraft gesetzt worden. Und das hat für unglaubliche Instabilität an der israelischen Nordgrenze und an der libanesischen Südgrenze gesorgt, die es in den Vorjahren ganz schlicht so nicht gab.
Und das war das Kalkül dahinter, dass man diesen 7. Oktober als Grenze sozusagen sieht und dann ab dem 8. Oktober dann Israel massiv angreift. Was könnte dahinter stehen?
Ja, die Hisbollah war unter Druck. Die Hisbollah sieht sich ja als Teil der Achse des Widerstands. Sie argumentiert immer wieder, dass sie einen islamischen Widerstand anführt gegen die Hegemonie der USA im Nahen Osten und gegen den wichtigsten Verbündeten der USA, nämlich Israel. Und als dann mit der Hamas ein enger Verbündeter der Hisbollah die Aktion am 7. Oktober gestartet hat, sah sich die Hisbollah gezwungen, Solidarität zu zeigen. Sie wollte aber gleichzeitig den großen Konflikt mit Israel vermeiden, weil sie die Folgen befürchtet hat. Und deswegen hat sie ab dem 8. Oktober begonnen, israelisches Territorium zu beschießen. Sie hat das allerdings sehr verhalten gemacht. Sie hat zunächst einmal nur einen bestimmten Radius beschossen. Das sind mittlerweile, glaube ich, so etwa 30 bis 40 Kilometer nach Israel hinein.
Das wäre dann Haifa zum Beispiel ungefähr?
Haifa hat sie noch nicht beschossen. Ah. Tatsächlich noch nicht. Eher die Grenzregionen. Ich glaube, Haifa müsste so 50, 60, 70 Kilometer weit weg sein, je nachdem, von wo man im Libanon schießt. Also vor allem ländliche Gegenden. Aber immer mit dem Ziel, den Israelis auch zu signalisieren, dass dieser ganz große Krieg nicht gewollt ist. Und wir können das insgesamt sehen, dass nicht nur die Hisbollah, sondern auch Iran diesen Konflikt nicht will. Und auch die israelische Führung hat sich bei ihren Gegenschlägen trotz der Masse der Angriffe immer wieder zurückgehalten. Es gab zum Beispiel keine Angriffe auf Hisbollah-Führungspersonal im Hauptquartier der Organisation in Südbeirut, obwohl dort die Nummer 2 des Hamas-Politbüros getötet wurde. Also die Israelis haben die Fähigkeiten, auch in Südbeirut zuzuschlagen. Sie haben das aber nicht getan, weil insgesamt die israelische Regierung bisher diesen großen Konflikt mit der Hisbollah nicht will.
Aber dieses Paradox müssen Sie uns noch ein bisschen näher erklären. Man greift an, sehr massiv. Der Hisbollah wird ja auch ein deutlich größeres Waffenarsenal, deutlich schlagkräftigeres Waffenarsenal zugeschrieben als der Hamas. Die greifen also beinahe täglich israelisches Staatsgebiet an. Israel wehrt sich. Und trotzdem sagen Sie, beide Seiten wollen eigentlich diesen Krieg nicht. Warum macht man das dann?
Um Solidarität mit der Hamas zu zeigen und um sich revolutionäre Legitimität zu bewahren. Mhm. Es ist ganz schlicht der Daseinszweck der Hisbollah, in ihrer eigenen Sicht der Dinge, Widerstand zu leisten gegen Israel. Nun sieht man, dass ein verbündeter Akteur, nämlich die Hamas, Israel angreift, wahrscheinlich nicht abgesprochen mit der Hisbollah, nicht abgesprochen mit Iran, und sieht sich gezwungen, Solidarität zu zeigen, will aber gleichzeitig den großen Krieg nicht. Warum will die Hisbollah diesen großen Krieg nicht? Mhm. Wir hatten im Jahr 2006 bereits einmal einen Präzedenzfall. Damals gab es einen Krieg, den die Hisbollah provoziert hat durch die Ermordung und Entführung von israelischen Grenzsoldaten. Mhm. Der hat 34 Tage gedauert und während dieses Krieges hat vor allem die israelische Luftwaffe große Zerstörungen angerichtet im Südlibanon, im Ostlibanon und auch in der Hauptstadt Beirut. Und selbst der in der Regel nicht sehr selbstkritische Hisbollah-Generalsekretär hat sich danach geäußert und gesagt, wenn wir gewusst hätten, was das Ergebnis unserer Aktion ist, dann hätten wir darauf verzichtet. Mhm. Und heute sind wir in einer Situation, in der beide Seiten über noch viel mehr Fähigkeiten verfügen, der anderen Seite zu schaden. Es hat ja eine militärische Entwicklung gegeben auf israelischer Seite ohnehin.
Ja, das wissen wir. Ja.
Hisbollah ist sehr viel stärker als noch 2006.
Und was heißt das? Also was ist da zu erwarten, dieses viel oft beschriebene Waffenarsenal? Das besteht ja nicht nur aus Kurzstreckenraketen.
Genau, und das ist eines der Probleme. Zunächst einmal haben wir es da, ist eines der Probleme die Masse der Raketen. Man spricht da schon seit mehreren Jahren von mehr als 150.000 Flugkörpern. Von denen werden bisher nur Kurzstreckenraketen eingesetzt, die einige Dutzend Kilometer fliegen können. Die Hisbollah ist aber in der Lage, mit ballistischen Raketen, mit Marschflugkörpern und mit Drohnen das gesamte israelische Staatsgebiet abzudecken. Sie kann also Jerusalem erreichen, Tel Aviv, Haifa ohnehin, aber auch Eilat und vielleicht besonders wichtig, den Nuklearreaktor in der Negev-Wüste in Dimona. Mhm. Und allein aufgrund der Masse dieser Flugkörper müssten die Israelis befürchten, dass große Schäden angerichtet werden. Es hat sich da in den letzten Tagen und Wochen auch noch eine ganz besondere Bedrohung abgezeichnet. Vor allem deshalb, weil die Israelis wohl ganz gut auf ballistische Raketen und auf Marschflugkörper eingestellt sind, nicht aber so sehr auf Drohnen. Mhm. Wir haben das vor allem gemerkt, als die Houthis eine Drohne in Richtung Tel Aviv geschickt hat und diese Drohne tatsächlich in einem Wohngebäude eingeschlagen ist.
Und auch einen Menschen getötet hat.
Das war für die Israelis durchaus schockierend und das hat gezeigt, dass sie da einige Probleme haben. Also kurz, wir müssten damit rechnen, dass die Hisbollah in der Lage wäre, mit verschiedenen Flugkörpern große Zerstörungen in Israel anzurichten und im Gegensatz zur Hamas auch viele wichtige militärische und politische Ziele gezielt anzugreifen. Die Raketen der Hisbollah treffen zu einem beträchtlichen Teil. Und das ist doch eine Gefahr. Dazu kommt, dass eine größere Auseinandersetzung wohl auch mit Bodenoperationen verbunden wäre. Und die Hisbollah hat da in den letzten 18 Jahren enorm dazu gelernt. Die Hisbollah hat mehrere tausend Kämpfer zu jeder gegebenen Zeit in den syrischen Bürgerkrieg entsandt.
Und trainiert wurden sie von?
Die wurden von ihren eigenen Leuten trainiert und von den iranischen Revolutionsgarden. Man muss allerdings auch sagen, dass im syrischen Bürgerkrieg die Hisbollah zusammen mit den Revolutionsgarden operiert hat, aber auch zusammen mit iranisch kontrollierten Milizen aus Afghanistan, aus Pakistan, aus dem Irak, aus Syrien selbst. Also müsste man wohl auch damit rechnen, dass Freiwillige aus diesen Kontingenten vielleicht schon im Libanon sind, aber dass die vielleicht auch dazu kämen. Mhm. Das würde dann eben bedeuten, dass auch der Kampf am Boden für die Israelis sehr viel härter wird, als das 2006 der Fall war. Und ich würde auch sagen, dass da noch nicht einmal ein Sieg garantiert wäre.
Ja. Vor kurzem hat der ehemalige Leiter der israelischen Abteilung für Terrorismusbekämpfung gesagt, er erwarte innerhalb weniger Wochen eine israelische Operation im Libanon. Was sagen Sie? Diese wenigen Wochen wären jetzt eigentlich schon in Anführungsstrichen vorbei.
Ja, Zyniker würden jetzt sagen, wir hören das ja seit Jahren.
Ja.
Tatsächlich ist es so, dass dieses Thema seit Jahren diskutiert wird und die meisten Spezialisten, mit denen ich spreche in Israel, sind der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Es ist keine Frage des ob es diesen Krieg gibt, sondern eine Frage der Zeit. Mein Eindruck ist allerdings, dass da ein ordentliches Säbelrasseln dabei ist. Zunächst einmal müssen wir ja feststellen, dass die israelische Armee mittlerweile seit Ende Oktober 2023 im Gazastreifen präsent ist und kämpft und immer noch recht weit davon entfernt ist, ihr erstes Ziel, nämlich eine Zerschlagung der Hamas, zu erreichen. Wenn wir uns dann den Libanon anschauen, dann müssten wir davon ausgehen, dass die Israelis noch viel größere Probleme hätten, ihre Kriegsziele zu erreichen. Mhm. Selbst wenn dieses Kriegsziel nur wäre, die Hisbollah vielleicht hinter den Litani-Fluss, also so etwa 30 Kilometer jenseits der Grenze, zurückzudrängen. Und ich denke, dass diese militärischen Fragezeichen und die Gewissheit, dass die Hisbollah große Zerstörungen in Israel anrichten kann, die Israelis doch abhalten. Also ich würde davon ausgehen, dass es eine offene Frage ist, ob es zu diesem Krieg kommt und dass die vielen Warnungen auch damit zu tun haben, dass die Israelis die Hisbollah unter Druck setzen möchten, damit sie vielleicht doch freiwillig ihre Einheiten von der Grenze zurückzieht, so wie das auch in einer UNO-Resolution aus dem Jahr 2006 festgehalten ist.
Mhm. Sie hatten ja schon, man kann sich das ja auch ungefähr vorstellen, dass man nicht an beiden Fronten gleich stark etwa agieren kann, jetzt aus Sicht des israelischen Militärs. Aber wie hängt der Gazastreifen, wie hängt der Überfall vom 7. Oktober mit der Hisbollah zusammen? Sie hatten, glaube ich, gesagt, die wussten nichts davon. Davon geht man aus?
Ja, der gegenwärtige Stand ist, dass von den Details der Planung, vor allem von dem Termin und der genauen Ausgestaltung des Angriffs, nur 3 oder 4 Personen wussten. Die Hisbollah und die Iraner waren wahrscheinlich nicht informiert, aber sie wussten, dass die Hamas sich auf ein solches Szenario vorbereitet. Und das kann man ganz einfach daran ablesen, dass wir es da mit einer Hisbollah-Vorgehensweise zu tun haben. Also das Überqueren der Grenzanlagen, die Zerstörung von Selbstschussanlagen, von Radaranlagen mit Drohnen, die anschließende Besetzung von Orten, von Kibbuzim durch Spezialkräfte, die Geisel, einmal die Tötung von vielen Israelis, dann aber die massenhafte Geiselnahme, war etwas, was wir in der Planung von der Hisbollah kennen. Und in den Monaten zuvor wurde in Israel immer wieder diskutiert, wann denn die Hisbollah versucht, einen solchen Angriff zu starten. Der einzige Unterschied war, dass die Hisbollah immer mal wieder versucht hat, Tunnel zu graben, was die Hamas im Gazastreifen schon seit einigen Jahren aufgegeben hat, also Tunnel auf die israelische Seite. Mhm. Und alles, was wir dann gesehen haben, die Gleitschirme, das Training, das hat die Hamas nicht selbst gelernt, das muss sie von der Hisbollah gelernt haben. Allerdings muss man das sich nicht so vorstellen, dass da hunderte Hamas-Kämpfer im Libanon oder vielleicht sogar im Iran ausgebildet wurden, sondern in der Regel wurden in den letzten Jahren die Ausbilder der Hamas im Libanon und im Iran ausgebildet, dann in den Gazastreifen zurückgeschickt und dort haben sie ihre Kenntnisse weitergegeben.
Und welche Auswirkungen hat das auf diesen möglichen Krieg, von dem alle sagen, er wird jetzt kommen zwischen Israel und Libanon, dass es diese Verbindung gibt? Welche Auswirkungen hat das vielleicht für den Gazastreifen?
Ja, es ist einer der großen Erfolge der Israelis und vielleicht auch der Amerikaner, dass sie verhindert haben, dass das gesamte Bündnis der Hamas, der Hisbollah und Irans, das sich ja meist die Achse des Widerstands nennt, interveniert hat. Zunächst einmal ist der Grund dafür, dass dieser große Krieg ausgeblieben ist, dass die Hamas eigenverantwortlich gearbeitet hat, dass sie wahrscheinlich eben Iran und Hisbollah nicht einmal informiert hat, sodass es dort auch eine gewisse Verstimmung gab. Allerdings waren deshalb die Hisbollah und die Iraner auch nicht verpflichtet, auch nicht einmal moralisch verpflichtet, für ihren Verbündeten einzustehen. Wenn es jetzt zu einem Konflikt mit der Hisbollah kommt, dann muss man damit rechnen, dass wir es mit einem größeren Krieg zu tun bekommen. Ganz einfach deshalb, weil das Verhältnis zwischen Hisbollah und Iran viel enger ist. Die Hamas ist in dieser Achse des Widerstands eher ein Fremdkörper. Es ist ein sunnitischer Akteur in einem primär schiitischen Bündnis. Mhm. Es ist auch ein Fremdkörper deshalb, weil die Hamas für einige Jahre aus diesem Bündnis herausgefallen ist, wegen eines Konfliktes über den syrischen Bürgerkrieg. Wenn aber nun die Hisbollah in Gefahr gerät, von Israel überrollt zu werden, dann müssen wir auch damit rechnen, dass Iran interveniert. Es ist ganz einfach so, dass die Hisbollah von Iran aufgebaut wurde, um im Falle eines Falles Israel von einem Angriff auf Iran abzuschrecken. Wenn es nun zu einem Krieg zwischen der Hisbollah und Israel kommt, dann wird auch Iran in irgendeiner Weise intervenieren. Dann werden auch andere schiitische Milizen aus dem Irak, aus Syrien mitmachen. Und die Houthis werden dann auch intensiver kämpfen, als sie das bisher noch tun.
Sie hatten gerade die USA schon angesprochen. In diesen Tagen, da wir diesen Podcast aufzeichnen, ist Israels Premier Benjamin Netanyahu in den USA, um unter anderem mit US-Präsident Joe Biden zu sprechen, aber auch mit Donald Trump und Kamala Harris. Was kann die USA denn tun und was tut sie tatsächlich, um diesen Krieg, sei es zwischen Israel und der Hisbollah oder einen größeren, wie Sie ihn eben beschrieben haben, zu verhindern?
Ja, die USA tun vor allem drei Dinge. Seit Beginn des Konflikts können wir beobachten, dass die USA klar machen, der Hisbollah, aber auch Iran, dass sie ein Eingreifen dieser beiden Kräfte nicht dulden werden. Ich glaube, wir können uns alle noch daran erinnern, dass die USA direkt nach dem 7. Oktober einen Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer beordert haben, um gegebenenfalls gegen die Hisbollah vorzugehen. So war das zumindest die Nachricht. Diese Art von militärischer Abschreckung, die sehen wir weiterhin. Mhm. Die Amerikaner haben immer klar gemacht, dass wenn die Iraner, wenn die Hisbollah, wenn die Houthi-Rebellen im Jemen, wenn die intervenieren, dann werden sie dabei sein. Zweitens versucht die Biden-Regierung, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen. Und der ist für den Libanon so wichtig, weil die Hisbollah immer erklärt hat, dass sie mit ihren Angriffen aufhören wird, wenn der Krieg in Gaza endet. Also ein Waffenstillstand in Gaza könnte auch zu einer Beruhigung der Lage im Libanon sorgen. Und dann drittens gibt es im Hintergrund Verhandlungen, indirekte Verhandlungen zwischen den USA und Israel. Der US-Präsident Biden hat einen Libanon-Hisbollah-Beauftragten, Amos Hochstein ist das, der in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig nach Beirut reist und dort mit libanesischen Politikern versucht, die Hisbollah zu überzeugen, sich doch bitte von der israelischen Grenze zurückzuziehen, um auf diese Weise den Konflikt zu entschärfen.
Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist ja seit dem 7. Oktober sehr oft in der Gegend gewesen, um da für Frieden zu werben. Was kann Deutschland tun? Was kann die EU tun? Die EU ist ja auch in Reichweite möglicherweise von Raketen.
Ja, zunächst einmal kann sich die EU oder können sich die europäischen Staaten vor allem den Bemühungen der USA anschließen. Die Bemühungen von Amos Hochstein, die Bemühungen von Präsident Biden, die sind ja durchaus folgerichtig. Es würde den Konflikt massiv entschärfen, wenn die Hisbollah sich wirklich von der Grenze zurückziehen würde. Deutschland hat allerdings auf die Entscheidung der Hisbollah keinen Einfluss. Wir sind militärisch nicht präsent, wir sind sicherheitspolitisch nicht präsent. Wo Deutschland allerdings sicherlich eine Rolle spielen kann, ist in Israel immer wieder darauf hinzuwirken, dass die israelische Politik abwartet. Die Möglichkeit eines Krieges, die besteht aus meiner Sicht ja vor allem deshalb, weil die israelische Regierung sich nicht so ganz einig ist. Mhm. Weil der Verteidigungsminister Gallant immer wieder einen Präventivkrieg gegen die Hisbollah gefordert hat. Da kann Deutschland möglicherweise eine Rolle spielen. Solange Deutschland sich in der Rolle des amerikanischen Juniorpartners bewegt, denke ich, kann da deutsche Politik auch eine Rolle spielen. Ansonsten muss man sich darüber im Klaren sein. Der einzige auswärtige Akteur, der hier wirklich massiv Einfluss nehmen kann, das sind die USA.
Mhm. Und was ist mit der Tatsache, dass Raketen von der Hisbollah auf EU-Gebiet fliegen könnten? Vielleicht weiß man noch gar nicht, wie weit sie damit tatsächlich kommen.
Ja, das ist insgesamt ein Problem der Achse des Widerstands. Wir wussten schon vor 5 oder 6 Jahren, dass die Iraner über Raketen verfügen, über Marschflugkörper, die Süditalien erreichen können. Mhm. Wir haben jetzt gesehen, dass die Houthi-Rebellen aus dem Jemen eine Drohne losgeschickt haben, die nach fast 2000 Kilometern in Tel Aviv ihr Ziel gefunden hat. Ich denke, dass die europäischen Staaten sich dieser Bedrohung bewusster werden müssen. Mhm. Es kostet viele europäische Politiker schon große Mühe zu verstehen, was an unserer Ostgrenze gerade vor sich geht und welche Bedrohung Russland darstellen könnte, vor allem wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt. Aber auch an der Südostgrenze gibt es eine große Gefahr. Wir werden über kurz oder lang es mit terroristischen Gruppierungen zu tun haben, wie der Hisbollah, die ganz ohne weiteres mit ihren Flugkörpern auch Territorium der EU erreichen können. Und die sicherheits- und militärpolitische Antwort, die steht aus meiner Sicht noch aus. Die Bundesrepublik kümmert sich schon um die Raketenabwehr. Aber ich denke, dass wir uns auch um die Themen, solche Themen wie Marschflugkörper und vor allem Drohnen kümmern müssen, wenn wir denn das Thema Sicherheit ernst nehmen.
Sagt Dr. Guido Steinberg. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie wahrscheinlich ein Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, finden Sie einige Leseempfehlungen unter dieser Podcast-Folge wie immer in den Shownotes. Wenn Sie möchten, und wir freuen uns darüber natürlich sehr, abonnieren Sie auch gerne unseren SWP-Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media bei LinkedIn und X. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und vor allem weiterempfehlen, dann freut uns das natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Thank you.